Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts.
Also man muss sagen, wenn wir jetzt schnaufen, dann bitte entschuldigt es. Weil ich habe hier einen Gast, ich bin in Balingen und vielleicht hört ihr es, die Vögel zwitschern und wir haben uns entschlossen, einen kleinen Spaziergang zu machen und die Podcast-Folge von unterwegs aufzunehmen. Aber dass ich hier auf den höchsten Berg von Balingen geführt werde dabei, das hat sie mir nicht gesagt, die liebe Marika von der Running Crew. Hey Marika, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, schon ganz schön steil, ne? Gehen eine Läuferin und ein Teilzeitläufer einen hohen Berg rauf. Vielleicht war es ja das, was du in der vergangenen Woche aus dem FF konntest, oder was war's, wenn nicht den Berg hochlaufen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Deshalb stelle ich sie auch immer am Anfang.
Und aber irgendwie auch eine schwierige Frage, weil man hat ja immer nur so das im Kopf, was irgendwie nicht so gut lief. Aber deshalb eigentlich umso wichtiger, sich da mal Gedanken zu machen. Und ich würde sagen, dass gestern das Bahntraining richtig gut lief. Vor allem, weil das Bahntraining vor einer Woche nicht so gut lief.
Für dich persönlich? Genau. Oder ich meine, man muss ja auch sagen, ihr seid da ja nicht alleine bei der
Nee, für mich persönlich. Donnerstags trainiere ich immer mit. Ja. Und dienstags bin ich Trainerin sozusagen. Und das Mal davor ging es mir danach irgendwie nicht so gut. Mir war es schlecht und ich hatte dann echt eine schlechte Nacht auch mit Kopfschmerzen und Bauchweh und habe mich irgendwie gar nicht gut gefühlt. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass es dann mit dem nächsten Bahntraining wieder gut läuft und das hat geklappt. Deswegen ja, war das die Woche das, was gut lief.
Du hast mir jetzt eine Steilvorlage gegeben, ich habe sie mir gemerkt. Was lief denn nicht so gut?
Also, wir waren ein bisschen motiviert und sind die ersten Intervalle ein bisschen zu schnell angelaufen und haben aber Schwellenintervalle gemacht.
Und jetzt auch am Donnerstag?
Ja. Dann war es halt eben nicht an der Schwelle, sondern über der Schwelle. Und dann war halt doch ein bisschen Laktat da und dann waren die Pausen zu kurz, um das Laktat wieder abzubauen. Und dann war es einfach ein bisschen zu intensiv, die Einheit.
Also Pacing lief nicht so gut.
Richtig.
Tja, kann mal vorkommen.
Ja.
Marika, richtig schön, dass ich endlich mal dich im Podcast habe. Du warst schon lange auf meiner Liste auf der Wannabe-Podcast-Gäste oder der Wunsch-Podcast-Gäste. Weil wir uns ja jetzt auch schon eine Weile kennen und die Zuhörerinnen und Zuhörer dich, glaube ich, auch schon mal zumindest gesehen haben oder wissen, wer du bist, weil du auch öfter auf dem Fit und Fröhlich-Kanal mal eine Rolle spielst und ich bei euch ab und zu mal sein darf. Erzähl mal so ein bisschen, also wir wissen, Inhaberin eines Laufladens in Balingen, gemeinsam mit deinem Mann, dem Dani. Boah, Alter, ist das steil hier, ey.
Wir sind gleich oben.
Ja, also, weh, ihr lacht ja jetzt am anderen Ende der Leitung. Vielleicht können wir euch noch den einen oder anderen Eindruck von dieser Tour hier schicken. Marika, erzähl mir ein bisschen was aus deinem Leben. Wo kommst du her? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? So ein kleiner Querschnitt deines Lebenslaufs.
Genau, ich bin Marika, ich bin noch 29 Jahre alt, aber schon in der W30, das heißt, ich werde dieses Jahr noch 30. ich komme aus Breitenholz, ein kleiner Ort zwischen Herrenberg und Tübingen. Und ich habe nach dem Abi ein FSJ im Sport gemacht, weil ich den Gedanken ganz cool fand, irgendwas mit Sport mal zu machen. Und war da in einem Sportgroßverein, mit einer Kindersportschule, mit einem vereinseigenen Studio. Und ja, hatte da echt eine richtig coole Zeit. Und dann war es so, dass ich immer mal wie ein bisschen weg wollte und habe dann angefangen in Gießen bei Frankfurt oder noch ein Stückchen weiter sogar Bewegung und Gesundheit zu studieren. Und während dem FSJ habe ich so ganz normal 38 Stunden gearbeitet und habe das auch echt gerne gemacht. Und dann war ich da in der Uni und saß da den ganzen Tag in verschiedenen Vorlesungen und habe mich irgendwie völlig fehl am Platz gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss irgendwie gar nichts mehr tun. Und ich habe eigentlich schon gern gearbeitet auch.
Ja.
Und hatte dann mit meiner damaligen Ansprechpartnerin vom FSJ hatte ich Kontakt noch und hatte ihr dann auch erzählt, dass ich nicht ganz so happy bin. Und dann hat sie gemeint, hey, komm doch zurück, wir suchen immer duale Studenten. Und dann habe ich da auch gar nicht groß nachgedacht, weil ich eh jedes Wochenende dann doch wieder zu Hause war. Und ja, habe das dann auch angenommen, habe dann ein duales Studium angefangen im Fach Sportökonomie, also Sport und BWL als Kombi, und habe da dann während dem Studium auch einen Dani dann kennengelernt. Das Studium ging 3,5 Jahre, habe da dann ganz normal einen Bachelor gemacht und während dem Studium habe ich viel in der Kindersportschule, im Fitnessstudio, dann aber auch in der Leichtathletikabteilung und im Lauftreff gearbeitet. Und danach haben wir uns selbstständig gemacht. Dann haben wir ein Fitnessstudio aufgemacht, aber für Personal Training, also schon im guten Austausch auch, also 1:1 Betreuung. Und dann war es leider so, dass ein Jahr später dann Corona kam und wir dann auch das Studio erstmal zumachen mussten. Und dann haben wir angefangen, also 2020, Lauftrainingspläne zu schreiben und auch Bahntraining zu machen. Damals alles in Herrenberg, haben da mit ja, so 3, 4, 5 Leuten angefangen, waren die ersten Wochen, Monate wirklich eine super kleine Gruppe und haben das dann alles so nach und nach dann aufgebaut. Die Gruppe wurde dann schon immer größer, aber es war wirklich immer noch sehr, sehr klein. Und dann durften wir irgendwann dann auch wieder Studio aufmachen. Die Trainingspläne sind nebenher weitergelaufen, auch das Bahntraining ist nebenher weitergelaufen. Und ja, dann war es irgendwann so, dass wir am Wochenende das Studio nicht offen hatten und dann als Verkaufsunterstützung für Brooks gearbeitet haben. Das heißt, wir wurden von verschiedenen Laufsportgeschäften gebucht und haben die dann einfach da in ihrer ganz normalen Arbeit unterstützt und haben dann gemerkt, hey,
das macht... Lass mich da kurz rein.
Ja.
Wie kam der Kontakt zu Brooks zustande?
Ich hatte das, glaube ich, irgendwo, habe ich eine Anzeige gesehen, dass die Leute suchen.
Ja.
Und ich bin schon immer gerne Brooks gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ja, dann habe ich zu Daniel gesagt, hey, das könnten wir doch eigentlich am Wochenende machen. So ab und zu am Samstag, passt doch voll gut.
Ja.
Ja.
Also als Fan der Marke.
Ja.
Letztendlich zu einer freien Mitarbeiterin geworden.
Genau.
Cool.
Ja. Ja, und da haben wir dann halt auch gemerkt, dass uns das mega viel Spaß macht. Und dass es sich halt auch super kombinieren lässt mit unseren Trainingsplänen und dem Lauftraining, was wir machen. Und dann haben wir gedacht, hey komm, lass uns das Studio verkaufen und lass uns einen eigenen Laden aufmachen, weil ja, Hobby zum Beruf ist, glaube ich, so das Beste, was irgendwie passieren kann.
Da komme ich später nochmal drauf. Fluch und Segen,
ja.
Das Beste, was einem passieren kann. Aber vielleicht nochmal zurück, also zum Sportverein. Da hast du eine breite Ausbildung im Bereich BWL und Sport bekommen.
Mhm. Ja, wobei es schon immer so war, dass die Sportmodule uns beiden mehr liegen als so dieses BWL, wirtschaftliche, ökonomische. Wir arbeiten da dran, aber ja, wir sind schon sehr sportbezogen und manchmal zu wenig das wirtschaftliche Denken auch.
Auch heute noch?
Ja.
Ja, ich meine, da kann ich total relaten. Das geht ja mir genauso. Ich komme ja auch aus der Praxis und muss mir jetzt das Ganze... theoretische und buchhalterische mühsam aneignen.
Ja.
Da verzweifeln auch die Leute an mir teilweise, also die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeiten muss in dem Bereich. Buchhalterin, Steuerberaterin etc.
Ja, Träumchen.
Gibt's, oder wenn du sagst, ihr arbeitet dran, auf welche Art und Weise? Also haltet ihr euch selbst irgendwie... oder legt ihr gegenseitig Rechenschaft ab oder wie funktioniert das in der Ehe?
Boah, bei uns funktioniert es gut. Also wir sind eigentlich so, wir können zusammen arbeiten, wir können zusammen leben, wir können zusammen trainieren. Also wir sind da beide, glaube ich, relativ entspannt. Was man auf jeden Fall besser machen kann, ist Zahlen, einfach ein bisschen mehr im Blick behalten, sich Wochenziele zu setzen, weniger ein Auge zuzudrücken. Ja. Also nicht immer nur, wie kann ich es allen recht machen, sondern halt auch schon so ein bisschen das Wirtschaftliche dahinter dann auch sehen.
Das ist so schwierig, weil in den Bereichen, in denen wir arbeiten, also du im Thema Laufen, also Sport im weitesten Sinne, ich im Bereich Ernährung, da bist du dir relativ schnell sehr, sehr nahe. Und dann werden Kunden plötzlich zu, ich will nicht sagen Freunden, aber zu guten Bekannten.
Ja.
Und plötzlich stehst du eben da und denkst, okay, jetzt bin ich dem vielleicht irgendwie was schuldig oder der erwartet irgendwas von mir oder, wer du gerade gesagt hast, kann ich es jedem recht machen? So. Und dann stehst du plötzlich als Unternehmer auf der anderen Seite und musst aber deine Zahlen liefern, musst deine Miete bezahlen, musst deine Mitarbeiter bezahlen. Und ich kann diesen Zwiespalt absolut und richtig gut nachvollziehen.
Ja, absolut.
Kann man... Oder wäre es falsch zu sagen, ihr wart damals Kommilitonen oder was hat Dani studiert?
Nee, wir haben uns im Studium kennengelernt.
Okay, also auch beide... Sportökonomie. Ja. Hat jemand von euch den Bachelor noch, den Master noch gemacht?
Nee.
Okay, also weil kein Bedarf.
Ja.
Geht mir auch so, ich bin ja auch, sagen wir mal, nur Bachelor. Wie, und ich versuche jetzt den Übertrag zu schaffen von dir persönlich hin zum Allgemeinen und zur Allgemeinheit. Wie lief es bei euch, wenn du sagst, irgendwie habt ihr die Liebe zum Laufen entdeckt? Also wie kam das?
Ich laufe eigentlich schon immer. Mein Papa ist früher gelaufen, auch relativ gut gelaufen. Und anfangs waren wir dann immer dabei zum Zuschauen und irgendwann ist man dann halt auch bei Schülerläufen mitgelaufen. Und es hat ganz gut funktioniert. War ja dann auch motivierend, wenn man eine Medaille im Ziel bekommen hat oder wenn man dann mal unter den ersten drei war oder wenn man ins Ziel gelaufen ist und dann wird durchgesagt, hey, hier kommt die erste Läuferin. Ja, und dann hat man halt immer mehr an Läufen teilgenommen und dann bin ich irgendwann auch ins Leichtathletik gegangen, wobei ich da sagen musste, ich konnte halt einfach nur laufen. Also, ja, ich war weder im Weitsprung noch im Weitwurf gut und im Hochsprung schon gar nicht. Deswegen war das relativ schnell klar, dass da mit allgemeiner Leichtathletik nicht so viel geht. Aber es gab da eine Laufgruppe und bei der war ich dann und das war eigentlich ganz cool. Dani war früher Fußballer im Tor. Also hat Laufen gehasst.
Und, noch mehr als ich war auf dem Feld.
Ja, ja, war dann so, dass er dann wegen dem Studium gar nicht mehr ins Training gehen konnte und dann auch mit Fußball komplett aufgehört hat.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt Dani aber nicht aus unserer Ecke ursprünglich, oder?
Holzgerlingen.
Ah ja, okay. Ja. Und seine Familie wohnt jetzt erst weiter weg.
Ja, seine Familie kommt ursprünglich oder wohnt in Paderborn, aber... Seine Eltern sind dann nach Holzgerlingen gekommen und er ist auch in Holzgerlingen geboren.
Okay.
Genau. Ja, und ich habe ihn dann so ein bisschen zum Laufen gebracht.
Schon während des Studiums oder erst hinterher dann?
Ja.
Ihr seid dann als fertige Bacheloranden im Sportverein gewesen und dann stelle ich es mir super krass vor, in so jungen Jahren zu sagen, okay, wir wagen den Sprung in die Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
Ja, wir waren in einem, also wir haben ein Franchise-Studio aufgemacht, was dann natürlich schon viel, viel einfacher ist, wenn man einfach Abläufe dahinter hat, wenn einem jemand sagt, hey, wir nehmen zum Beispiel das Kassensystem, wir nehmen die Trainingsgeräte, wo man dann einfach so ein bisschen an die Hand genommen wird. Würde ich auch immer wieder so machen, mit einem Franchise zu starten, weil es einfach leichter ist.
Aber wie kam, also ihr wart Anfang 20, Mitte 20?
Ja, Anfang 20, ja.
Um ehrlich zu sein, da hatte ich noch nicht mal die Idee, dass es sowas gibt wie Selbstständigkeit. Wie kam dir drauf? Also wie kam dir in Kontakt mit dem Franchise? Wie waren da eure Gedanken? War das für euch so eine Selbstverständlichkeit? Jo, das machen wir jetzt. Oder waren da schon auch Phasen der Bedenken?
Also es war eigentlich relativ schnell klar, während dem Studium noch, dass wir uns selbstständig machen wollen. Und dann war es so, dass wir dann gemeint haben, hey, vielleicht sollten wir das noch testen, ob wir zusammenarbeiten können, ob das funktioniert. Und haben dann im letzten Jahr vom Studium in ein anderes Studio gewechselt, um einfach das Zusammenarbeiten auszuprobieren. Und da hat sich das dann alles gefestigt und da war uns klar, okay, das passt, das funktioniert. Und dann let's go.
Cool. Ja, wie gesagt, also ich glaube, nicht selbstverständlich, dass man da Mitte 20 sagt, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Weil es stecken ja schon auch Investitionen dahinter. Man verschuldet sich erstmal, zumindest wenn das so ist wie bei mir. Also ist nicht so, dass du das irgendwie mal schnell aus der Portokasse bezahlst, die Einrichtung von so einem Studio. Ich weiß ja auch, was ihr gemacht habt. Und da kostet das Equipment schon den ein oder anderen Euro auch. Ja. Warum dann Balingen? Also gerade wegen dem Franchise?
Ja, wir haben eine Marktanalyse gemacht. Und Balingen war einfach noch frei von dem Markt. Und wir hatten dann Balingen, Rottenburg und Nagold zur Auswahl. Uns hat es in Balingen direkt voll gut gefallen, weil wir das beide mögen, wenn man irgendwie so ein bisschen Stadt hat, aber es trotzdem sehr persönlich und sehr landschaftlich und man einfach schnell auch in der Natur ist. Und dann waren wir so eigentlich relativ schnell klar, dass wir nach Balingen gehen und haben uns dann da direkt auch eine Wohnung gesucht und ja, sind dann jetzt auch in Balingen geblieben.
Wie habt ihr es geschafft, so die Kontakte nach Herrenberg beizubehalten? Also du hast ja dann gesagt, ihr habt euch selbstständig gemacht, seid nach Balingen gegangen, aber die Laufgruppen haben immer in Herrenberg stattgefunden.
Ja, wir hatten, also ich war ja ganz lang erst in der Leichtathletikabteilung und dann im Lauftreff in Herrenberg und ich hatte da noch eine Kindergruppe. Und es war irgendwie klar, dass wenn ich die Gruppe nicht weitermache, dann wird es die nicht mehr geben. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir fahren von Balingen nach Herrenberg einmal in der Woche und haben das dann direkt verknüpft und haben dann einfach ein Running Crew Training im Anschluss angeboten.
Und wie kamen ihr dort an eure ersten Kunden? Also waren das schon irgendwie Leute, die euch für eure Lauferei bewundert haben? Oder habt ihr da aktiv irgendwie Leute suchen müssen? Habt ihr einen Aushang gemacht im Supermarkt? Wie lief das?
Ja, es war am Anfang waren schon eher Familie und Freunde, wo dann einfach gesagt haben, hey, sie wollen eh eine schnelle Einheit in der Woche machen. Es passt voll gut. Und dann hat sich's einfach rumgesprochen. Klar, ein bisschen Werbung über Instagram, Facebook und so gemacht. Und dann ist die Gruppe dann halt schon auch immer gewachsen, ja klar.
Und das hat sich dann logischerweise einfach rumgesprochen, weil ihr einen guten Job macht.
Ja, hoffentlich.
Erzähl mal ein bisschen zur Running Crew heute. Also abgesehen jetzt, ich komme später nochmal auf euren Laufladen zurück, abgesehen jetzt mal von dem Laufladen, was ist die Running Crew? Also was umfasst das alles? Was sind deine Tätigkeitsfelder? Wie viele Leute seid ihr? Was macht ihr? Wie verbringt ihr die Zeit miteinander?
Ja, wir sind inzwischen über 100 Läuferinnen und Läufer. Also wir sind jetzt im letzten Jahr brutal gewachsen. Hat natürlich auch mit dem Grund, dass wir jetzt in Balingen auch ein Bahntraining haben, dass wir das Laufsportgeschäft aufgemacht haben und dass wir das alles einfach so viel mehr kombiniert haben und von jedem Standpunkt irgendwie so ja, eine Win-Win-Situation geschaffen haben. Also wir haben zum einen den Laufshop, wir haben das Lauftraining, also wirklich Trainings vor Ort, Bahntraining, Einsteigerkurse, gemeinsame Longruns am Wochenende und dann einfach noch die Trainingsplangeschichte, wo wir dann einfach Läufer und Läuferinnen deutschlandweit betreuen.
Habt ihr so Referenzen? Wer ist so euer Zugpferd? Du bist ja Trainerin, also vielleicht kannst du mal sagen, so woher du da deine Inspiration holst oder welcher Trainer dich vielleicht geprägt hat oder woher du dein Wissen nimmst. Also ich könnte das zum Beispiel bei mir im Ernährungssektor bestimmt sagen, so welche Trainer haben mich enorm geprägt, welchen Stil vertrete ich. Gibt es da sowas bei dir auch?
Ja, also man kennt ja so die ganz klassischen Trainingspläne vom Peter Greif zum Beispiel, vom Stephanie oder vom Beck. Klar, da holt man sich immer mal wieder Trainingseinheiten auch mit rein und man sagt, okay, die finde ich gut und ist ja auch alles nicht neu erfunden. Gibt ja einfach die Trainingswissenschaft, die funktioniert, wo es einfach passt. Was ich, wo ich auch viel immer mich inspirieren lasse, ist von Sabrina Mockenhaupt. Gerade so Richtung Tempowechsel, Tempodauerlaufgeschichten macht die sehr, sehr coole Einheiten, finde ich.
Mocki. Und die ist ja auch nicht auch weit von hier weg.
Ja.
Hat er schon mal Kontakt?
Nee.
Ja, vielleicht kommt sie ja mal irgendwie zu einem. Ich denke sicher, da wäre die offen für.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, also die ist so cool drauf. Da müsste man einfach mal anfragen.
Kann man machen, ja.
Lass uns mal, bevor wir auf euren Laufladen kommen, zu dir als Athletin kommen, weil du bist ja nicht nur Trainerin, sondern du bist ja selber auch enorm fleißig unterwegs. Was würdest du sagen, sind deine Ziele als Athletin noch? Wie versuchst du das vorzuleben? Also sprich, wie ist so dein Tages- und Wochenrhythmus? Auf was achtest du besonders? Gib mal jetzt Tipps aus deiner Perspektive als Athletin an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also mein großes Ziel war immer, 10 Kilometer mal unter 40 Minuten zu laufen und einen Halbmarathon mal unter einer Stunde 30. Das habe ich beide schon geschafft. Da bin ich auch stolz drauf.
Kannst auch sein.
Ich will unbedingt mal noch einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Ob das jetzt dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr passiert, das kommt ja dann auch immer auf den Trainingsplan drauf an. Wie läuft das Training? Kommt man verletzungsfrei und gesund durch? Und wie läuft der Marathon selber dann auch zu einer Trainingswoche? Ich finde es ultra wichtig, dass man Rest Days mit einplant. Und ich finde es auch eine Sache der Disziplin, Rest Days zu machen.
Weil, es zulassen zu können.
Ne? Ja, richtig. Ja. Viele einfach immer das Gefühl haben, hey, ich muss jeden Tag irgendwas machen. Und ich finde es brutal wichtig, für zum einen für den Körper und aber zum anderen auch für den Kopf. Und ich würde lieber an einem Tag doppeln. Also morgens einen ruhigen Dauerlauf machen und abends ein Intervalltraining zum Beispiel, als dass ich meinen Rest Day hergebe. Genau, also das ist so eigentlich für mich das Wichtigste, Rest Days zu machen.
Wie viel hast du in der Woche?
2.
Okay. Und Doppeleinheiten. Ab welchem Leistungslevel würdest du die einbauen? Weil, also ich habe ja auch schon mal irgendwie Pläne geschrieben. Ich habe das ab einem gewissen Level dann einfach gesagt, ich konzentriere mich nur noch auf das Thema Ernährung. Und ich habe eigentlich immer nur für die wirklich besten 10% Doppeltage in den Plan geschrieben. Wie ist es da bei euch?
Es kommt ja immer darauf an, was eine Person für eine Intensität laufen kann und was für eine Person für einen Umfang laufen kann. Das kann man ja gar nicht so verallgemeinern. Es kann nicht jeder 100 Kilometer in der Woche schrubben. Es kann auch nicht jeder 3 intensive Einheiten in der Woche laufen. Würde ich immer individuell sehen. Und würde ich auch immer einfach mal ausprobieren. Und dann wirklich mit einem guten Körpergefühl dann auch schauen, was passiert, wie fühlt sich's an. Vertrage ich die Intensität und den Umfang gut? Und es muss nicht jeder machen. Es gibt ja gerade jetzt auch, was jetzt gefühlt jeder trainiert, diese Double Threshold Days. Also man macht zwei, man macht zwei Intervalleinheiten.
Gut, dass du es ansprichst.
Ja. Gestern hat mir ein Freund geschickt, dass jetzt ein Profiläufer sogar Triple Threshold macht. Also 3 Intervalleinheiten an der Schwelle oder 3 Einheiten an der Schwelle. Ja, immer weiter, immer schneller, immer mehr.
Ja. Immer schneller weiter.
Ja.
Aber du hast ja schon gesagt, das ist für dich jetzt eigentlich auch nicht die Lösung, sondern das
will
alles wohl dosiert sein. Auf was kommt es für dich als Athletin neben dem Training noch an? Also was ist dir wichtig in deinem Wochenablauf, wenn du sagst, du hast Rest Days, machst du da was Spezielles? Ich meine, im Bereich der Ernährung, da könnten wir sicher auch nochmal eine eigene Folge zu machen, aber vielleicht reißt du das nochmal schnell an, weil ich ja auch weiß, du hast eine ganz besondere Ernährungsweise, vielleicht nochmal nicht jetzt in der Art und Weise, wie du dein Essen zu dir nimmst, sondern du bist eine vegan lebende Athletin. Vielleicht gehst du da nochmal irgendwie drauf ein, weil ich finde es super spannend.
Also Regeneration ist mir ultra wichtig, so Sachen wie Schlaf, Stressreduktion und also ich feiere es, Rest Days zu machen. Also ich finde das jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist super stressig, mal nichts zu machen. Ich finde es entspannend eigentlich, gut für den Kopf auch. Und ja, Ernährung, ich lebe schon sehr lange eigentlich vegan, vegetarisch schon seit ich 10 bin. Und es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich muss jetzt auf irgendwas verzichten, sondern es ist einfach eine Entscheidung, wo ich sage, ja, ich möchte es aus ethischen Gründen nicht. Und ja, ich finde, also ernährungstechnisch finde ich es immer so, dass wenn man das Gefühl hat, man verzichtet auf irgendwas, dann ist irgendwas falsch. Mhm. Also ich esse eigentlich alles, auf was ich Lust habe. Und habe eigentlich immer so das Gefühl, ich tue mich ausgewogen, gesund ernähren. Was ich wichtig finde, ist, wenn man sich jetzt vegan, vegetarisch ernährt und da irgendwie viele Ersatzprodukte zu sich nimmt, dass man einfach mal hinten auf die Inhaltsangaben schaut und mal guckt, was da so drin ist. Und wenn man den Großteil der Sachen, Lebensmittel, die drin sind, nicht kennt, dann würde ich es immer wieder zurückstellen.
Ja, ich meine, Stichwort Entzündung ist halt schon ein Thema, gerade bei den Umfängen, die du machst oder ja auch teilweise deine Athleten. So alles, was über 50 Kilometer die Woche geht, muss halt schon einfach nochmal viel besser mit gesunden Fettsäuren versorgt werden. Einfach weil die Bänder, Sehnen, Strukturen, Gelenke, Muskeln so sehr viel mehr belastet sind, als wenn du halt drunter bleibst unter dieser Grenze, sage ich jetzt mal. Aber auch da muss man natürlich individuell drauf schauen, wie verträgt der Athlet oder die Athletin das. Aber ich würde zum Beispiel auch immer noch mal zusätzlich auf eine Dosis Omega-3 achten und einfach schauen, dass die Ernährung so, du hattest es schon gesagt, so unbelassen wie möglich ist, so natürlich wie möglich. Einfach um da mögliche Entzündungsherde auszumerzen, ohne jetzt zu sagen, okay, man darf nicht auch mal irgendwie zu McDonald's gehen oder so. Weil gerade das ist ja als Athlet oder Athletin, die wirklich richtige Umfänge reißt, ja auch mal ein Vorteil zu sagen, okay, ich kann auch mal 5 gerade sein lassen, was meine Ernährung angeht.
Ja.
Was machst du im Bereich Regeneration noch so? Also hast du irgendwie gemeinsam mit Dani, geht ihr irgendwie einmal die Woche in die Sauna oder ins Wellness oder setzt euch dann doch noch mal ein Stündchen über die Buchhaltung?
Boah, ich würde sagen, so ganz klassisch einfach mal sonntags nach dem Longrun aufs Sofa. Ja, gut schlafen. Wir schlafen nie unter 8 Stunden. Also wirklich
okay,
nie.
Das ist geil, ja.
Eher immer 8 bis 10 und abends immer noch ein Magnesium.
Schau, und die Frage kannst du mir sicher auch beantworten. Mit dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe vor 5 Jahren, bald 5 Jahre, habe ich gemerkt, wie mein Stresslevel hochgeht und ich ihn nicht mehr richtig reduziert bekomme, egal was ich mache. Ich habe mich viel schwerer getan, damit zu meditieren, weil es ist einfach super anstrengend. Und wenn du halt 100.000 Gedanken im Kopf hast, so wie ich das jeden Tag habe, weil Kunden noch was von mir wollen, weil Lieferanten noch was von mir wollen, weil ich noch eine Rechnung stellen muss, weil ich noch irgendwie ein Rezept im Kopf habe, das ich noch nachkochen möchte. Du kennst es vielleicht. Was ist da deine Formel? Also klar, ihr seid zu zweit, ihr könnt euch die Aufgaben irgendwie vielleicht auch ein bisschen aufteilen, aber deine Gedanken kreisen doch sicherlich trotzdem, oder?
Also ich bin ein richtiger Fan von To-Do-Listen. Ich schreibe mir das dann einfach auf und wenn ich weiß, ich habe es aufgeschrieben, dann kann ich das schon aus dem Kopf rausschieben. Und ich kann auch wirklich guten Gewissen sonntags das Geschäftshandy weglegen. Ich schaue dann schon, ob irgendwelche wichtigen Nachrichten reinkommen. Man ist ja schon auch immer im engen Austausch mit den Läuferinnen und Läufern. Aber wenn ich entscheide, okay, die Antwort reicht auch am Montag oder Dienstag, dann kann ich das Handy auch weglegen. Mhm. Und ich glaube, das versteht auch jeder, dass man an einem Sonntag dann nicht ein Feedback zu einer Trainingseinheit von vorletzter Woche geben muss.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon viel über eure Community gesprochen. Was ist denn so eure größte Herausforderung, wenn jetzt mehr als 100 Athleten der Running Crew angehören?
Ja, es gibt schon manchmal so Themen, wo man sagt, okay, man will es allen recht machen, aber es muss halt auch irgendjemand dann sagen, okay, wir machen es jetzt so und so.
Ja.
Da fängt es an mit, um wie viel Uhr treffen wir uns sonntags für den Long Run? Manche wollen um 9 Uhr schon laufen, manche wollen um 10 Uhr laufen und manche würden am liebsten nachmittags laufen. Mhm. Das ist dann halt immer so Geschichten, wo man sagt, okay, Leute, wir treffen uns da und da. Wer dabei sein möchte, der ist dabei. Und für wen es nicht passt, der darf einfach dann alleine laufen oder ist dann nächste Woche wieder dabei.
Ja, also so dieses Flöhüten und die Meinung aller irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Richtig, ja.
Ja, ja, sehr spannend. Wir hatten den Double Threshold Day schon mal angesprochen und jetzt bist du ja ganz nah dran an der Lauf-Community. Du bist die Lauf-Community, du bist Teil der Lauf-Community und da sicherlich auch im ambitionierteren Bereich. Welche Trends erkennst du beim Laufen gerade noch? Also was jetzt das Equipment angeht oder was vielleicht auch noch die Trainingslehre angeht. Also Double Threshold haben wir angesprochen. Was gibt es da noch? Was beobachtest du?
Klar, gerade im Profibereich ist ja immer das Ziel, irgendwie Bestzeiten oder neue Rekorde zu laufen und man muss halt dann immer irgendwas anders machen als andere. Immer entweder noch mehr Kilometer laufen, noch mehr Intensität in den Trainingsplan mit einbauen. Wobei man da halt echt aufpassen muss, dass wir alle keine Profiathleten sind. und wir nicht essen, trainieren, schlafen und wiederholen machen, sondern dass wir alle noch ein anderes Leben haben, dass wir noch einen Job haben, wo wir 8 Stunden sein müssen und wo man dann einfach nicht die Regeneration hat, um 3 Schwelleneinheiten zu machen am Tag, geschweige denn irgendwie 150 bis 200 Kilometer die Woche laufen kann. Deswegen, ich finde es auf der einen Seite immer eine gute Motivation, wenn man sieht, was bessere Läuferinnen und Läufer einfach im Training abschrubben können. Aber muss sich auch immer klar sein, dass man selber immer nicht das bringen kann, was jetzt jemand laufen kann, der vom Laufsport oder allgemein vom Sport lebt.
Ist auch das, was du häufig bei Neueinsteigern beobachtest? Das war eine Frage, die ich dir im Vorfeld geschickt habe, aber die jetzt auch aus der Community heraus kam. Was sind so die häufigsten Fehler? Also wenn man vielleicht auch gerade einsteigen will, ist es das, dieses Vergleichen mit Leuten, mit denen man sich eigentlich gar nicht vergleichen sollte?
Es ist, glaube ich, eher das zu schnell, zu viel wollen. Weil beim Laufen ist ja ein sehr dankbarer Sport. Wenn ich fleißig bin, wenn ich diszipliniert trainiere, wenn ich kontinuierlich was mache, dann werde ich schnell viel besser. Und es motiviert natürlich auch, wenn ich merke, okay, ich werde besser.
Vorausgesetzt, du bist gesund, das kann ich vielleicht noch mit dazu sagen. Genau. Deshalb ermutige ich zum Beispiel auch immer Menschen, die zu mir in der Beratung kommen, sich gesundheitlich abchecken zu lassen, inklusive einem Blutbild. Weil wenn zum Beispiel, und da sind wir jetzt vielleicht auch in deinem Bereich, beziehungsweise du bist da Risikogruppe für, wenn dein Eisenwert zum Beispiel scheiße ist, dann adaptierst du halt einfach nicht so gut. Dann regenerierst du scheiße und dann wirst du auch nicht so schnell viel besser, wie du es eigentlich werden könntest.
Ja.
Und dann kann es auch frustrierend sein.
Ja. Aber oft ist so, man fängt an mit Laufen und wird schon schnell besser und man merkt, boah, ich werd auf 5 Kilometer vielleicht besser, ich kann schneller laufen, mich strengt es nicht mehr so arg an. Und dann ist der meiste Fehler, der gemacht wird, ist dann, dass ich zu schnell zu viel möchte. Und das Kardiovaskuläre, das ist meistens viel, viel schneller als der ganze Bewegungsapparat, also das Muskuläre, Sehnen, Bänder, Muskulatur, die brauchen einfach viel länger, um sich anzupassen. Und dann renne ich oft dann in irgendeine Überbelastung, in eine Verletzung rein und werde dann so dann wieder gebremst. Deswegen langsam steigern, nicht zu schnell zu viel erhöhen, Umfang und Intensität und natürlich auch Regenerationswochen mit einbauen.
Ich finde es so krass, weil ich glaube, beim Laufen bedenken die Leute einfach immer nicht, dass sie bei jedem Schritt mehr oder weniger einen Sprung machen und auf ihre Gelenke und Sehnen und Bänder springen. Also du machst ja einen Sprung und federst das mit dein volles Körpergewicht bzw. das Mehrfache deines eigenen Körpergewichts mit nur einem Bein ab.
Genau, ja.
Schon richtig heftig.
Deswegen ist auch so wichtig, einen richtigen Schuh zu haben. Ich würde auch immer, wenn Leute anfangen zu laufen, würde ich es immer direkt mit einem richtigen Laufschuh machen. Weil ich bin motiviert am Anfang, ich möchte durchstarten, fange dann an und werde dann von irgendeiner Verletzung gebremst und bin dann wieder komplett raus.
Okay, geil, jetzt hast du mir den Ball hingelegt auf den Elfmeterpunkt. Man sollte meinen, du verkaufst Laufschuhe.
Yes.
Und das professionell. Erzähl mir, wie finde ich meinen richtigen Laufschuh? Auf was achtet ihr, wenn ihr jetzt Neueinsteiger in den Laden bekommt, die sagen, hey, ich habe Bock, anfangen zu laufen?
Genau, wir machen eine Videoanalyse ohne Schuh zuerst, einfach um zu schauen, wie viel Bewegung ist im Sprunggelenk vorhanden. Also ist das Sprunggelenk relativ stabil? Kann ich mit einem Neutralschuh beginnen? Oder brauche ich einen Schuh mit einer Stütze oder mit einer leichten Führung? Und wir gucken immer, dass so wenig Stütze wie möglich, aber so viel, wie man halt braucht, damit die Muskulatur noch viel selber arbeitet. Und genau, das schauen wir uns dann einmal ohne Schuh an. Wie viel Bewegung habe ich im Sprunggelenk? Weil die Bewegung im Sprunggelenk, die verschiebt dann auch immer die Beinachse. Also die lässt dann das Knie anders belasten und die Hüfte anders belasten. Und so kommen dann meistens, wenn ich Umfang und Intensität erhöhe, dann meistens Reizungen, Verletzungen, Überbelastungen, weil der Bewegungsapparat falsch belastet wird.
Was hältst du von solchen Trends wie Barfußschuhen?
Kommt bei uns auch öfters die Frage. Wir haben keine bei uns im Laden, weil die Belastung auf Achillessehne und Wade einfach super hoch ist. Und ich glaube, es braucht echt lange, bis man einen Barfußschuh laufen kann. Ich glaube, für einen Alltag, ohne jetzt die Stoßbelastung zu haben, ist es ganz gut für die Fußmuskulatur. Ich selber würde jetzt keinen laufen wollen.
Im Gym habe ich so ein, kennst du die Nike Free? Mhm. Die gab es damals. Mhm. Das war ja auch der heiße Scheiß. Und da sieht man halt ja auch, wie sich die Trainingswissenschaft und da auch im Laufbereich sich einfach immer richtig viel tut. Weil früher hat man gesagt, ja, flacher Schuh und möglichst barfuß, ja, das ist absolut gesund und cool. Ja. Und heute weiß man eigentlich, hey, das ist eigentlich der Tod für deine Füße und deine Orthopädie.
Ja.
Und daher trage ich die heute eigentlich nur noch im Gym. Und da sind sie ja wiederum eigentlich ganz cool, weil da läufst oder gehst du ja in aller Regel. Und da kann dir zum Beispiel beim Squatten auch so ein Bodenkontakt auch mal ganz gut helfen.
Absolut, ja.
Jetzt habe ich meinen Laufschuh und ich habe mal gehört, so, man soll vielleicht nicht nur einlaufen, sondern auch mehrere.
Ja.
Was würdest du sagen?
Kommt immer darauf an, wie oft man pro Woche läuft. Also wenn ich jetzt wirklich nur einmal die Woche laufe, dann reicht natürlich ein Laufschuh. Wenn ich jetzt zweimal die Woche laufe und ich mache einmal in der Woche einen ruhigen Dauerlauf und in der anderen Einheit mache ich schon so eine schnellere Einheit, Tempotraining, Intervalltraining, dann macht es schon Sinn, zwei Schuhe zu wählen. Für den ruhigen Dauerlauf, wo man einfach sagt, okay, der hat eine gute Dämpfung, der nimmt viel Stoßbelastung raus, mit dem kann ich lang und langsam laufen. Und der zweite Schuh darf dann schon ein dynamischer Schuh sein, ein bisschen reaktiver, der einem einfach ein bisschen mehr Energie wieder zurückgibt, wo es einfach das Laufen dann auch ein bisschen mehr Spaß macht und sich einfach dann auch leichter und schneller anfühlt.
Wie viele Paar Laufschuhe hast du? Also, oder anders gefragt, gibt es eine Privatperson, Marika Höhne, die Laufschuhe besitzt oder bist du in dem Moment einfach nur die Laufschuhladenbesitzerin, die privat zu Hause berufsbedingt Schuhe testet?
Nee, ich habe gar nicht so viele Laufschuhe. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Laufschuhe. Und so, ich habe einen Laufschuh für klassische, regenerative, langsame Dauerlaufeinheiten. Dann habe ich einen für Longruns mit Tempo, wo einfach eine gute Dämpfung hat, aber trotzdem auch ein bisschen bouncy, ein bisschen dynamisch ist. Dann einen klassischen Temposchuh für Intervalle und dann noch ein Wettkampfschuh.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil ich könnte sie selber auch nur unter größten Anstrengungen beantworten. Aber wenn du nur noch einen haben dürftest, welcher wär's?
Boah, Tim.
Weißt also, du, die eierlegende Wollmilchsau, mit der kannst du lange laufen und langsam und aber auch auf der Bahn ein bisschen ballern.
Also ich habe einen Schuh, den laufe ich gerade sehr gerne. Das ist der Glideride Max von Essex. Aber den würde ich jetzt nicht auf der Bahn laufen wollen, weil der schon super weich ist. Alles, was so im schnelleren Bereich ist, laufe ich den Hyperion Max von Brooks eigentlich ganz gerne. Aber im Wettkampf darf es dann schon auch ein Carbon-Schuh sein.
Was ist da deine Galosche der Wahl?
Ja, für diese Saison habe ich noch gar nichts.
Oh nein!
Ja, es wird wahrscheinlich entweder der Rocket von Hoka oder den Metaspeed von Essex.
Erzähl mal ein bisschen was zu eurem Sortiment. Also ihr habt ja, logischerweise hat kein Laufladen, nicht alle Marken im Laden. Nach was sucht ihr da aus? Also ich meine, es gibt verschiedene Kriterien. Ich bin mir sicher, dass es jetzt nicht die Marke ist, bei dem ihr die höchsten Margen habt, sondern wahrscheinlich die, die euch persönlich auch am besten gefallen, oder?
Ja, voll. Wir haben Essex, Brooks, Hoka, Saucony und Adidas bewusst ausgesucht und auch die anderen Marken bewusst nicht ausgewählt. Wir sind immer zweimal im Jahr auf der großen Order-Messe, wo man einfach alles bestellt. Und auch
die ist in Frankfurt, oder wo ist die?
Ja, in Mainhausen, genau. Ja. Wo man einfach auch die Möglichkeit hat, dass man mal alle Schuhe anprobieren kann. Und man geht jedes Mal dorthin und denkt sich, ja, es gibt nichts Krasseres an Laufschuhen. Und dann klatschen die Marken da wieder die Schuhe hin und du denkst dir, oha, krass. Also irgendwie geht es doch immer noch bounciger, noch dynamischer, noch weicher.
Ja. Und man muss ja auch wissen, ihr bestellt ein Jahr im Voraus, ne?
Ja. Ja, das ist super schwer.
Stelle ich es mir richtig krass vor, ein Jahr im Voraus zu bestellen und dann ein Jahr lang nicht wirklich die Katze aus dem Sack lassen zu können. Oder wie ist das? Oder schreibt ihr dann NDA? Oder
ja,
könnt ihr eigentlich drüber reden, was ihr gesehen habt?
Ich glaube, man darf schon so ein bisschen drüber reden. Aber ja, im Grunde kommen die Schuhe dann trotzdem halt erst in einem Jahr. Und man hat dann so dieses, boah, weißt du noch, dieser krasse Schuh, und will ihn unbedingt haben und wartet dann da drauf und läuft aber sozusagen dann noch das Vorgängermodell, was ja damals auch sehr, sehr geil war. Aber man weiß halt, dass der nächste Schuh noch geiler wird. Und ja, manchmal ist dann aber auch so, dass dann Schuhkartons kommen und dann müssen wir erstmal in die Schuhe nochmal reinschlüpfen, weil wir gar keine Ahnung mehr hatten, wie sich der Schuh nochmal angefühlt hat. Aber ja, auch das funktioniert.
Und also jetzt nochmal zurückkommen auf die Ordermesse. Dann bestellt ihr ein Jahr im Voraus, dann kriegt ihr die Ware und dann geht's los. Habt ihr dieses Jahr, schon bestellt, also 2025 für 26 oder wie läuft das? Wann ist die Ordermesse?
Die ist im Mai.
Also jetzt dann bald eigentlich?
Ja, im Mai und ich glaube im November.
Und die Schuhe, die ihr letztes Jahr bestellt habt, die sind jetzt schon bei euch im
Jahr? Genau, das ist immer eine
aktueller Topseller. Also ich kann ja sagen, ich habe heute auch schon zugeschlagen, weil eigentlich gibt es bei mir seltenst einen Besuch bei der Running Crew, wo ich mal keine Laufschuhe mitnehme. Was ist so der Topschuh? Was ist so der Trend dieses Jahr? Also wohin geht so die Entwicklung?
Ja, du bist schon so ein bisschen auf den Trend aufgesprungen.
Leicht zu beeinflussen.
Dieser Supertrainer, sehr hoch aufgebaut, sehr gute Energierückführung, leichte Rockersohle, also gerade dieses auf den Vorfuß schieben, die geschwungene Laufsohle, hohe Sohle, mittlere Sprengung und sehr dynamisch, sehr reaktiv. Da war der Superblast oder ist immer noch der Superblast von Essex so ein Vorzeigemodell, der auch bei uns inzwischen überall ausverkauft ist und jetzt hoffentlich bald wieder in den Laden kommt. Und Brooks hat jetzt auch so einen Supertrainer rausgebracht, den Glycerin Max. Und ich bin schon gespannt, wenn du ihn das erste Mal gelaufen bist, was du so erzählst.
Am Sonntag. Heute nehmen wir auf, es ist Freitag. Am Sonntag wird er mal für einen Läufchen ausgezeigt. Ja. Diese Supertrainer, wie du schon sagtest, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon eine ganze Weile nicht nur im Laufgame unterwegs, sondern vor allem im Triathlon sehr aktiv gewesen oder ja, teilweise in den Disziplinen immer noch. Und jetzt stelle ich eine Behauptung auf, die du gerne widerlegen kannst, aber damals, ich sage jetzt noch vor Corona, das war so 2017, 18, 19, hat Hoka mit dem Zeug angefangen. Ja,
ja
ne?
Ja. Würde ich schon bestätigen, ja.
Weil damals hast du die ganzen Triathleten gesehen und als ich diese Schuhe noch nicht kannte und die ersten, da wahrscheinlich USA hat den Trend losgestoßen, da wo Hoka ja auch herkommt. Und plötzlich siehst du diese Menschen mit diesen Schuhen, wo du denkst, die sind in so ein überdimensionales Kaugummi reingetreten.
Ja.
Also so ein bisschen so Schlauchboot-Style. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen was zu der Entwicklung von dieser Art der Schuhe.
Ja, gerade Hoka geht ein bisschen mehr Richtung weniger Sprengung. Sprengung ist der Unterschied zwischen Fußballern und Ferse. Also wie hoch steht die Ferse im Vergleich zum Fußballern. Und ja, so eine mittlere Sprengung, vielleicht auch eine geringe Sprengung, macht Hoka gerne. Man steht flacher in dem Schuh drin, obwohl er viel, viel höher aufgebaut ist. Und ja, die machen so eine ganz gute Rockersohle, schiebt immer dynamisch auf den Vorfuß, ist dadurch aber auch mehr Belastung für Achillessehne und Wade. Deshalb Leute, die jetzt immer zum Beispiel den Ghost oder den Adrenalin, den laufen ja viele, gelaufen sind mit 12 mm Sprengung und dann auf einen Hoka wechseln mit zum Beispiel 5 mm Sprengung, die sollten den Wechsel immer langsam machen, dass die Wade und die Achillessehne sich dran gewöhnen kann. Weil da einfach mehr Zug- und Stoßbelastung auf die unteren Strukturen stattfindet.
Ja, also man merkt schon, das machst du nicht erst seit gestern und da steckt eine absolute Expertise dahinter. Jetzt hast du ja einen Blick nicht nur auf Schuhe, sondern ja auch auf Klamotten, die ihr ja auch im Laden habt. Was ist so noch Trend und Entwicklung? Wo geht es dieses Jahr hin? Vielleicht auch so Colorways oder was beobachtest du neben jetzt den Laufschuhentwicklungen?
Boah, das ist voll schwierig, weil wir da selber auch gar nicht so den argen Wert drauf legen. Wir sagen auch zu den Leuten immer, hey, spar nicht am Schuh, spar an deinem Shirt, an deiner Hose, an einer Laufjacke. Das Entscheidende ist immer der Schuh, weil da kannst du dir wirklich dann auch was kaputt machen. Wenn du jetzt ein anderes Shirt oder eine andere Hose anziehst, dann kriegst du vielleicht mal ein paar Scheuerstellen, aber da verletzt du dich nicht wegen einem falschen Shirt oder einer falschen Hose.
Wie vermeidest du Scheuerstellen?
Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Probleme mit.
Also ich kann davon ein Lied singen. Mein absoluter Geheimtipp ist da immer Pure Active. Kennst du das?
Nee.
Das hat Jan Frodeno, war da früher mal Partner von. Und das ist so eine ganz dünne Silikonschicht, die du auf die Haut auftragen kannst. Die ist trotzdem atmungsaktiv. Und das ist so krass, das Zeug. Also es ist auch arschteuer, kann man sagen. Aber es funktioniert richtig, richtig gut. Oder ansonsten halt das klassische Melkfett, so aus dem Drogeriemarkt. Also man kann es ja sagen, so Schritt ist natürlich immer ein Thema. Oder auch Brustwarzen, zumindest bei Männern. Du siehst beim Marathon, obwohl das eigentlich bekannt ist, ja, obwohl das eigentlich bekannt ist, noch so viele Athleten in dem Fall, die mit blutigen Brustwarzen ins Ziel kommen.
Das ist, glaube ich, auch so schmerzhaft.
Das tut richtig weh. Das sieht so dumm aus. Also so, ach komm, der stellt sich nichts an. Aber das tut richtig weh. Ja. Also Brustwarzen ja mega empfindlich.
Vor allem, wenn man dann noch dazu schwitzt und dann der Salzgehalt, boah.
Ja, also das ist absolut, nicht geil. Thema Laufstrecken. Jetzt seid ihr in Balingen. Wir laufen hier gerade ein bisschen spazieren. Es ist schon mega hügelig. Und ich weiß aus meiner Hut, die ist nämlich auch am Berg. So, du hast deine Strecken, wo es einigermaßen flach ist und ansonsten halt immer Hügel. Wie macht ihr das? Also, Augen zu und durch oder sucht ihr euch da halt flache Strecken raus? Weil, also immer Berglaufen ist schon auch nicht geil.
Also ich finde, für einen wirklich entspannten Dauerlauf ist es okay, wenn da mal ein bisschen hügelig mit drin ist. Aber wenn es jetzt so Einheiten Richtung Marathon-Renntempo oder Halbmarathon-Renntempo, wo es wirklich drum geht, ich will die Pace laufen, damit ich mich an die Pace gewöhne, dann muss es einfach flach sein.
Mhm.
Und dann ist bei uns auch so, dass wir dann Ending-Erzigen Radweg rauslaufen, umdrehen und wieder zurücklaufen. Oder dann einfach...
Also stumpf ist Trumpf.
Genau. Dann geht es einfach um Training und nicht um, hey, ich will eine schöne Strecke in der Natur haben, sondern ist einfach Training abarbeiten.
Ja.
Oder was bei uns auch gut geht, da ist auch immer beleuchtet, ist hier die Gartenschau-Runde um die Eyach rum. Das sind 4 Kilometer, ist abends beleuchtet. Wenn man da unterwegs ist, dann trifft man eigentlich auch immer irgendjemand Bekanntes.
Ich habe bei mir ganz in der Nähe in Herrenberg ein Industriegebiet. Und da gibt es so eine Runde, die ist einigermaßen flach. Das sind Kilometer. Ich bin schon Halbmarathon gelaufen dort.
Jawohl.
Das ist halt auch, also wie du schon sagtest, manchmal stumpf ist Trumpf.
Braucht man vielleicht einen guten Podcast.
Ja, oder was auch immer ein Tipp ist, also du hattest jetzt gesagt die Eyach, wir haben in Herrenberg die Ammer. So dort, wo ein Fluss ist, ist es meistens nie zu steil. Und dann einfach ganz stumpf den Fluss entlang laufen. Also klar, wir haben jetzt keinen Main oder keine Elbe oder keine Spree, an der man laufen kann, aber meistens so kleine Flüsse und du kannst dir sicher sein, wenn da ein Weg entlang führt, dann ist es immer flach.
Dann geht's, ja.
Dann geht's meistens und dann macht's auch Spaß, weil ich finde, so ein Wasser hat immer irgendwie was, selbst wenn es natürlich auch irgendwann sich abnutzt. Die letzte inhaltliche Frage, bevor wir zur Community-Frage kommen und dann meinen abschließenden Fragen. Wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Ihr seid gerade zu zweit, ihr habt einen Laufladen in Balingen aufgemacht. Wie lange gibt es denn jetzt schon?
Seit November vor einem Jahr.
Also ein bisschen über ein Jahr. Ja, anderthalb Jahre jetzt bald. Erzähl mal, wo es für euch hingeht. Also, ja, du hast jetzt davon gesprochen, eure Lauf-Community ist richtig gewachsen. Euer Laden hat sich in meinen Augen etabliert, weil Leute aus Herrenberg fahren zu euch. Das sind 35 Minuten für ein Laufgeschäft. Das haben wir in Herrenberg zwar auch, aber die Leute nehmen euch wahr. Das funktioniert alles und ich würde sagen, abgehakt, Haken dran, läuft. So, die Startschwierigkeiten, die man halt als Gründerin oder Gründer hat, mal so beseitigt. Die ersten Schmerzen gehabt, die ersten Kröten geschluckt. Wie geht's weiter? Vielleicht auch so mal mittelfristig gedacht. Was steht in eurem Businessplan?
Also im Businessplan steht, dass im Laden schon noch deutlich mehr passieren darf. Wie du sagst, so das ganze Start- und Eröffnungszeug ist durch und ich glaube, das erste Jahr ist immer so das härteste Jahr, wenn man da einfach am Anfang ist immer schwer, man muss sich erstmal irgendwie ein bisschen rumsprechen, man muss sich einen Namen machen, aber ja, bei uns sind jetzt auch wirklich Leute vom Bodensee zu uns gefahren und ich glaube, so langsam, also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, darf aber noch deutlich mehr werden. Jetzt so was Trainingspläne und Community angeht, würde ich jetzt gar nicht mal behaupten, dass das noch arg viel mehr wachsen soll, weil ich sonst auch irgendwann gar keine Zeit mehr habe, alles allem irgendwie gerecht zu werden, weil da schon auch immer viele Nachrichten, viel Feedback, viele Fragen dann auch kommen. Und ja, es gibt schon so ein paar Gedanken. Man könnte das ja auch in andere Städte mit umsetzen. Also dass man sagt, hey, man hat eine Ansprechperson in einer anderen Stadt, die sich dann da um alles kümmert.
Mhm. So ein bisschen wie die Craft Runners in Berlin.
Ja, genau.
Ja.
Sowas ist schon so ein bisschen im Kopf, aber glaube ich auch voll schwer, also für mich voll schwer, das dann irgendwie auch so abzugeben und zu sagen, hey, du bist jetzt da die Ansprechperson, ich mache vielleicht die Trainingspläne und gebe die Einheiten vor. Aber ja, ist vielleicht auch eine Challenge für einen selber, das dann irgendwie mal in Angriff zu nehmen.
Ich meine, ich habe als Gründer gelernt, so ich gehe eigentlich mit der Nach- oder Anfrage, und die war eben im Catering-Bereich richtig groß, also im Catering-Bereich für Sportbegeisterte und Gesundheitsbewusste, beziehungsweise im pflanzenbasierten Catering. Was wäre, wenn jetzt das Wachstum der Running Crew als Laufgruppe und dann auch mit den Trainingsplänen so weiterginge? Also könntet ihr euch beispielsweise vorstellen, noch einen Trainer mit einzustellen?
Ja, das ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Muss halt immer passen, also muss ja auch die gleichen Ansätze haben und auch so von den Trainingseinheiten muss es irgendwie matchen und von der ganzen Philosophie. Aber ich glaube, wenn man da jemanden findet und wenn wirklich der Bedarf ist, dass man sagt, okay, ich schaff's jetzt nicht mehr, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, ja.
Ja, weil ich meine, also klar, stationäres Geschäft, ich kenne das ja auch. Ich meine, wir haben ja auch mit einer Gastronomie gestartet und dann irgendwann festgestellt, hey, das ist richtig schwer, das ins Laufen zu kriegen. Oder aus irgendwelchen Gründen läuft es halt vielleicht auch nicht. Und dann halt irgendwann mal zu sagen, hey, das, was irgendwie richtig schwer zu entwickeln ist, das lässt man sein, weil es einfach ein Herzensprojekt ist. Es tut richtig weh.
Ja.
Aber dann auch weiterzumachen mit dem, was richtig gut läuft, obwohl man das vielleicht sich ursprünglich im Kopf anders gedacht hat. Ich glaube, das ist die große Kunst des Gründens dann auch irgendwann. Zu sagen, hey, dann gehen wir halt da rein. Das ist ja trotzdem das, was wir ursprünglich mal machen wollten. Vielleicht nicht in dem Gesamtkonzept, aber trotzdem irgendwie mit einer absolut guten Perspektive.
Ja, man muss halt schon auch so ein bisschen flexibel bleiben. Man probiert aus.
100%.
Ja. Und muss dann halt auch mal sagen, hey, das war jetzt eine blöde Entscheidung. Das hat nicht geklappt.
Ja, dumme,
ist dann auch
dumme
okay.
Idee.
Ja, ist dann halt einfach so. Und dann geht's aber weiter.
Ja, es ist es definitiv. Okidoki, dann kommen wir doch zu unseren Hörerfragen. Ich habe, glaube ich, zwei unterdessen schon gestellt. Die haben sich überschnitten mit meinen Fragen an dich. Aber ich habe da eigentlich noch eine oder zwei ganz spannende Fragen, die so ein bisschen sich ähneln. Ich lese einfach beide mal vor. Die eine ist, was hält Marika bei harten Einheiten motiviert? Und die andere ist, welche Tipps kannst du zum Thema Mindset und Grit mitgeben?
Okay. Harte Einheiten. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr, sehr gut im Trainieren. Und es gibt Menschen, die sind nicht so die gute Trainierer, aber die können im Wettkampf dann richtig über ihre Grenzen gehen. Und ich muss sagen, ich bin so jemand, ich kann richtig gut trainieren. Und ich habe eher das Mentale dann im Wettkampf. Wenn ich merke, ah, es läuft irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann bin ich schon so schnell die Person, die dann aufgegeben hat. Man sagt, okay, das wird heute nichts, nächstes Mal. Im Training, da läuft man einfach mit. Auch wenn, das ist vielleicht dann auch manchmal blöd, dann mitzulaufen, wenn man merkt, okay, ich bin eigentlich viel zu arg drüber.
Ja.
Und dann bereut man es auch hinterher, weil es einem dann echt irgendwie schlecht geht. Aber das ist vielleicht das, was im Wettkampf einem dann manchmal fehlt, dann kennt man die Leute nicht drumherum und denkt sich, ja, ist mir irgendwie auch egal, ob die Person jetzt vor mir ist oder nicht.
Ja, okay, also ja? Ich weiß nicht, ob das so ein Männlein-Weiblein-Ding ist, aber ich bin da, tick da genau andersrum.
Ja.
So im Training würde ich sagen, ha, komm, lass doch, keine Ahnung, den Oliver, komm, den lassen wir laufen,
Ja. Gönnen
wir es ihm doch. Und im Wettkampf kämpfen wir aber um jede Position, also das lasse ich, da lasse ich mich dann nicht lumpen.
Ja, ja. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sich so, also im Training zumindest, seine Ziele gut kennt und weiß, wieso man es macht. Und sich schon mal seelisch und mental vor der Einheit darauf einstellt und sich schon mal bewusst macht, okay, das wird heute hart, das ist auch okay, dass es heute hart wird, aber ich schaffe das.
Aber hast du das auch noch, so diese Nervosität vor harten Einheiten?
Ja.
Und ich finde es auch völlig abstrus, weil letztendlich, also ich mache jetzt Ausdauersport 15 Jahre und bei Einheiten, egal jetzt auf dem Rad oder Laufeinheiten, die, wo ich weiß, okay, das wird richtig hart und das tut echt weh, bin ich nach wie vor nervös.
Ja, eigentlich voll blöd.
Aber jetzt zum Beispiel, richtig dumm, ja.
Am Sonntag laufen wir in Crescendo, 30 Kilometer. Und ich habe gestern schon zu den anderen gesagt, boah, ich habe schon ein bisschen Schiss vor der Einheit. Wenn man halt irgendwie auch will, dass es gut läuft und man ja sich auch ein gutes Gefühl abholen möchte. Und man dann schon sich auch immer viel Gedanken macht, wenn es mal nicht gut gelaufen ist. Ah, was, bin ich irgendwie weniger fit? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso war es jetzt heute nicht so gut? Aber im Grunde ist es, also eine Trainingseinheit wird nachher nicht den Erfolg oder Misserfolg im Wettkampf widerspiegeln.
Voll. Weißt du, was mir voll hilft? Also das ist zum einen ja genau der Gedanke, so eine Trainingseinheit im Gesamtbild hat überhaupt keine negativen Effekte, solange halt die Konsistenz da ist.
Genau.
Aber was noch viel mehr wiegt, und das merke ich jetzt so gerade die letzten 4-5 Jahren, wo ich das für den Fröhlich habe, am Ende interessiert es keine Sau. Wirklich nicht. Also, solange du jetzt nicht, keine Ahnung, Eliud Kipchoge heißt, interessiert es doch keine Sau, wie viele Runden du in deinem Stadion gelaufen bist und wie schnell diese Runden waren, sondern am Ende muss es doch für dich passen. Und solange du vor den Spiegel stehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe vielleicht bei der Einheit alles gegeben, aber es hat nicht gereicht oder ich habe mich nicht gefühlt oder heute war es Wetterscheiße oder keine Ahnung, du aber trotzdem sagen kannst, hey, für mich hat es voll gepasst, ist ja eigentlich alles gut.
Ja, absolut. Ist auch das, was ich zu den Leuten immer sage, vergleich dich viel, viel weniger mit anderen. Also es gibt ja immer die Menschen, die sagen, hey, ich bin zu langsam, ich bin nicht gut genug. Und ich mir denke, wer bestimmt denn, was langsam und schnell ist? Es gibt ja keine Zahl, wo du sagst, okay, ab der Zeit bist du eine schnelle Läuferin und ab der Zeit bist du ein langsamer Läufer. Ja. Das gibt's nicht.
Ja.
Und schnell und langsam ist ja immer individuell. Eine langsame Einheit ist für jemand, der 45 Minuten läuft, eine andere Pace wie jemand, der eine Stunde auf 10 Kilometer läuft.
Erstens das und zweitens, also ich muss auch sagen, dadurch, dass ich mich heute viel weniger vergleiche als früher, fallen mir langsame Läufe viel leichter.
Ja.
Weil ich halt denke, ja okay, eigentlich ist meine Aufgabe, mich jetzt nicht mit anderen virtuell zu vergleichen, weil ich trainiere ja meistens eh alleine. Und dann mein Strava zu posten und darauf zu hoffen, dass mich alle anderen geil finden. Ja. Sondern dann laufe ich halt meine 5,30. Das ist für mich jetzt relativ langsam und entspannt. Mhm. Aber treffe damit den Sinn und Zweck des Trainings.
Ja.
Und das ist jetzt meine eigentliche Motivation zu sagen, hey, mir ist es viel wichtiger, den Sinn und Zweck dieses Trainings zu erfüllen, als jetzt irgendwelchen Zahlen hinterher zu rennen. Ja. Die ich vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen gerade nicht erreichen kann, weil ich nicht so fit bin oder weil ich vielleicht schwerer bin oder, keine Ahnung, weil ich leicht erkältet bin oder so.
Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn man sich, also gerade so mit dem Vergleichen, mit dem Thema, wenn man so ein Erfolgstagebuch führt, also man schreibt immer die Jahreszahl oben hin und dann schreibt man sich alle Läufe, Wettkämpfe, Events auf, wo man wirklich irgendwie was Erfolgreiches erreicht hat. Sei es, ich habe was gefinisht, wo ich vorher dachte, das schaffe ich nicht. Oder sei es eine PB, eine Bestzeit. Und dann kann man sich nämlich wirklich mal, wenn man mal so eine Phase hat, wo man denkt, boah, irgendwie geht gar nichts und irgendwie werde ich nicht besser, kann man sich da mal das anschauen, was man vor 2 Jahren noch gelaufen ist, was man vor 3 Jahren mal gelaufen ist. Und eigentlich ist schon so eine Motivation und eigentlich auch der einzig sinnvolle Vergleich, den man bringen kann.
Ja, voll. Und ich glaube, das muss man jetzt, und da wirst du mir sicher zustimmen, wenn ich das jetzt mal so als abschließende Worte sage, am Ende sind es genau 2 Punkte. Erstens, der Weg ist das Ziel und dieser Weg muss dir Spaß machen. Weil, warum würdest du es ansonsten tun?
Ja.
Könntest du auch zu Hause sein und Memory spielen.
Ja. Das ist bei mir ganz krass. Ich finde Marathon, also ich liebe Marathontraining, aber den Marathon selber, vor dem habe ich jetzt schon Angst, wirklich. Aber das Marathon,
und
der
Weg. Ich würde am liebsten nur Marathon laufen ohne Training. Ja. Ja, ich mag das schon so, mit ganz vielen Menschen in der Menge stehen, und auch, ich mag die Nervosität, also ich mag die vielleicht in dem Moment nicht ganz so krass wie die Vorfreude, also da zu stehen und zu denken, okay, jetzt geht's wirklich los, so, das ist dann schon auch irgendwie, aber davor denke ich so, wie geil, so diese Dynamik und diese Kraft, die da in dieser, oder diese Elektrizität, die da in der Luft liegt, das ist schon mega.
Ist halt auch immer viel, also wenn man selber an sich selber eine hohe Erwartung hat, man hat jetzt 12 Wochen trainiert, man hat 7 Longruns gemacht und hat jede Woche Intervalltraining gemacht und sich wirklich, Marathon ist ja wirklich Priorität, dann auch wirklich Training, sich darauf vorbereitet, und dann ist der eine Tag, wo du irgendwie abliefern musst und jeder erwartet irgendwas von dir, und dann finde ich, ist das schon immer so eine sehr große Erwartungshaltung und sehr viel Druck.
Fühlst du dich besonders mit Druck belastet, weil du Inhaberin der Running Crew bist?
Nö.
Nicht?
Nee. Es ist eher das, also Marathon hat man halt nicht so oft die Möglichkeit im Jahr zu laufen. Mhm. Wenn man das verkackt im Frühjahr, dann kann man im Herbst nochmal, da hat man nochmal eine neue Chance. Und ich finde, bei 10 Kilometer oder Halbmarathon, wenn man da einfach mal nicht so einen guten Tag erwischt, dann macht man es halt.
Genau,
richtig. Ja. Ich finde auch, man sollte sich immer Jahresziele setzen und keine festen Ziele. Ich will jetzt an dem Datum die und die Zeit laufen.
Ja.
Weil dann hat man genau den Druck und die Erwartung an sich selber, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt da schaffen, weil ich habe gesagt, ich laufe bei dem Event die und die Zeit. Und wenn ich aber sage, das ist mein Jahresziel, dann gehe ich da viel, gehe ich viel leichter an den Start und sage, okay, entweder ist heute der Tag, wo ich es packe, passt die Tagesform, passt alles irgendwie, oder halt nicht.
Ja, voll. Jetzt haben wir vielleicht doch noch einen Punkt aufgemacht, der mir gerade noch eingefallen ist. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ihr macht auch Laufreisen, ne, mit der Running Crew.
Ja.
Und wo geht es dieses Jahr hin?
Nach Düsseldorf.
Düsseldorf Marathon?
Ja.
Bin ich auch schon gelaufen.
Ja, erzähl, wie war's?
Damals war das mein allererster Marathon in Deutschland, weil ich bin ja meinen ersten Marathon in Südafrika gelaufen.
Stimmt.
Und der lief gut, knapp über 3 Stunden, muss ich sagen.
Mega.
Ja, im Frühjahr, da war das Wetter schon auch, also da kann es schon auch frisch sein noch.
Mhm.
Klar, Marathon startet ja eh immer relativ früh, und dann hast du da, und das hatte ich zu euch auch gesagt, so die größte Herausforderung dieses Marathons. Wir überholen mal schnell.
Ja.
Hallo. Hi. Die größte Herausforderung dieses Marathons sind eigentlich diese Brücken, weil die gehen so 2-3 Kilometer, das sind endlos lange Brücken, und du hast da keine Referenz im Sinne von Horizont.
Ja.
Und da peitscht dann auch teilweise der Wind, und da kannst du ein Rennen verlieren.
Okay, so, wenn das du heißt, da man halt braucht eine gute Gruppe.
Du brauchst eine gute Gruppe, die dich vor dem Wind schützt, und du brauchst halt auch die Geduld, da nicht zu überzocken.
Ja, das ist ja sowieso so ein Marathon-Thema, gell?
Ja. Das ist bei mir beim Hyrocks, bei meinem letzten Hyrocks passiert. Also was heißt passiert, aber da habe ich halt auch nach langer Hyrocks-Pause mal wieder einen Wettkampf mitgemacht und gedacht, ja okay, lass dich mal mit der ersten Gruppe mitziehen, gucken, was passiert. Dann glaube ich eine 3,40 oder so gelaufen auf den ersten Kilometer. Dann war der Wettkampf für mich nach dem ersten Kilometer eigentlich erledigt. Aber ja, so ist es halt.
Bereut man hinterher halt immer, gell?
So ist es, dann bereust du es, dann bist du tot, und in dem Fall erholst du dich dann halt auch einfach nicht mehr davon.
Ja.
Alright, wir machen mal das ganze Technische noch, bevor wir zu den allerletzten Fragen kommen. Wie erreicht man dich? Wo findet man die Running Crew, wenn man jetzt Bock hat aufs Laufen und gerne ein neues Paar Laufschuhe haben möchte oder vielleicht sogar Teil der Running Crew werden möchte? Wie erreicht man dich? Wo findet man euch?
Also unser Laufshop ist in Baling, direkt am Bahnhof, in der Bahnhofstraße. Wir haben seit neuestem auch einen Online-Shop, wo wir gerne auch telefonisch beraten. Klar, wir können keine Videoanalyse machen, aber ganz viel kann man einfach auch schon am Telefon beraten und abklären. Habe ich Schmerzen beim Laufen? Da kann man viel mit der Sprengung machen. Was laufe ich aktuell für einen Schuh? Komme ich mit dem gut klar? Und wo soll es hingehen? Thema Trainingsplan und Lauftraining. Lauftraining generell einfach immer zu den Trainingszeiten einfach mal vorbeikommen. Wir trainieren eigentlich immer, egal welches Wetter und was für ein Tag ist.
Und es macht auch tatsächlich Bock. Also Ab und zu, wenn ich es schaffe, berufsbedingt, bin ich mal in Herrenberg am Start. Das letzte Mal habe ich da auch richtig überzockt. Da war ich hinterher einfach mal krank. Das passiert mir eigentlich sehr selten, aber auch das kann halt mal passieren. Aber ansonsten macht richtig Laune. Das so ist einfach eine coole Dynamik. Ja. Und ich meine, ich kenne ja viele auch, die auch regelmäßig dienstags nach Herrenberg kommen, auf die Bahn. Oder donnerstags auch nach Balingen.
Ja, ansonsten telefonisch, Instagram, Facebook, genau.
Sehr gut. Dann hoffe ich, bist du bereit für die allerletzten Fragen dieser heutigen Folge. Ich denke, das kriegst du hin. Wir haben, das ist jetzt wichtig, also eine wichtige Information für die nächste Frage. Also wir machen Schnellfragerunde, 5 Fragen. Es geht jetzt los um 15.10 Uhr.
Und jetzt geht es den Buckel wieder runter.
Jetzt geht es den Buckel wieder runter.
Ja.
Ganz entspannt, wir müssen nicht so schnaufen. Die erste Frage, was hast du zuletzt gegessen?
Also ich erzähle den ganzen Tag.
what I eat in a day in America.
Let's go. Ich habe heute Morgen das Müsli von Fit und Fröhlich gegessen.
Oh, ja, sehr gute Antwort.
Deswegen will ich das noch erzählen. mit Hafermilch und
wie
so.
Schmeckt's dir?
Sehr
darfst,
gut.
Darfst ehrlich
sehr
sein.
Gut.
Ja?
Also ich habe irgendwie so ein Kindheitstrauma mit Bananenchips. Also diese getrockneten Bananen.
Warum?
Ich weiß nicht. Irgendwie hat mir das als Kind nicht geschmeckt, aber in deinem Müsli schmeckt es mir.
Okay. Ja, es ist jetzt auch nicht so präsent.
Nee, es ist nicht so. Also es ist eine gute Kombi.
Ja.
Mit Hafermilch und dann habe ich noch Schoko-Eiweißpulver drüber gemacht und so.
Was hast du da für eine Empfehlung? Also ich meine, du veganes Eiweißpulver logischerweise.
Ich nehme immer ein Erbsenprotein.
Okay.
Ja.
Willst du eine Marke nennen? Darfst du hier, wir machen schamlos Werbung.
Das ist von Green Force.
Okay.
Ja, aber da gibt es sicherlich auch bessere.
Ja.
Also, ist jetzt nicht der Tipp.
Ja, das ist nicht der heiße Scheiß.
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Und so gepufften Dinkel habe ich noch drüber gemacht.
Gepuffter Dinkel ist so ein bisschen wie Smacks früher, ne?
Was ist
die
das?
Zucker? Kennst du nicht?
Ja, okay.
In einem wohlbehüteten Haushalt aufgewachsen.
Okay. Macht mich Dani auch immer auf.
Verstehe. Was ist das?
Und dann habe ich heute Mittag, also man darf hier andere Marken nennen und so.
Darfst du. Wie gesagt, bei unserem Podcast, wir machen schamlos Werbung für
sehr
alles.
Sehr gut. Also freitags gibt es im B2, das ist ein Bioladen bei uns gegenüber.
Der ist übrigens auch sehr cool.
Ja. Gibt es immer Kartoffelsalat mit Jackfruit-Linsenburger. Und das essen wir eigentlich immer freitags.
Ja, witzig. Cool.
Ja. Genau. Und jetzt habe ich gleich noch einen Muffin, den ich esse.
Geil.
Ja.
Und heute ist trainingsfrei.
Ja. Oder morgen? Nee, ich war heute schon.
Ah, okay. Sehr
ich bin gut. Heute schon 14 Kilometer gelaufen.
Ja. Und jetzt noch mal 3 Kilometer spaziert.
Ja, jetzt muss ich gleich noch mit dem Hund raus.
Ja, oh, nein. Ja, hätte man auch mitnehmen können, Mensch.
Ja.
Hätten wir das mal gewusst. Okay, nächste Frage. Was ist generell dein Lieblingsessen?
Also ich mag...
Also du merkst, wir sind ein Ernährungspodcast, ne?
Ja. Ich mag Bratkartoffeln mit Räuchertofu und Sojajoghurt voll gerne. Ich mag aber auch alles so beim Italiener, also Pizza ohne Käse oder Pasta, Bruschetta, so Geschichten. Und ich esse auch gern veganen und selbstgemachten Burger.
Hm. Kochst du selber gerne?
Ja. Ja. Kochen ja, backen nein. Das macht Dani dann zum Glück gerne.
Ja.
Deswegen ist er für Kuchen und so weiter zuständig und ich koche.
Backen ist auch nicht so mein Ding.
Das ist alles immer so dreckig und wenn der Teig so pfeffert.
Ja, und weißt du, was mich am meisten abfuckt? Beim Kochen kannst du echt richtig gut improvisieren. Das ist gar kein Thema.
Ja.
Da freestylst du ein bisschen und wenn du ein bisschen Sinn für Geschmäcker und Aromen hast, dann kriegst du immer irgendwie was raus, was schmeckt.
Ja, das stimmt.
Beim Backen hältst du dich nicht an dieses fucking Rezept. Fällt dir dein Kuchen zusammen oder geht auf wie so ein...
Ja.
Und schmeckt nicht und...
Ja.
Oh Gott, also...
Ja, ich bin auch so ein bisschen ungeduldig und ich habe mal was mit Agar-Agar gemacht und dann hat es... Das soll ja wie Gelatine funktionieren.
Ja.
Dann hat es halt nicht funktioniert und da ist für mich ganz schnell Ende Gelände. Also, ja,
funktioniert also Ausnahme nicht so gut. Ist unser Fit und Fröhlich Bananenbrot, aber wenn du mich nachts um 2:30 wächst und sagst, pack mir ein Bananenbrot, dann mache ich das auch im Halbschlaf. Also das ist schon verinnerlicht, aber ansonsten wird es beim Backen auch echt kritisch. Ja. An welcher Stelle könnte deine Ernährung besser sein?
Also ich hatte die Frage ja im Vorfeld schon und mir ist eigentlich gar nichts eingefallen. Ich bin eigentlich zufrieden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich würde sagen, ich ernähre mich relativ gesund, ausgewogen, frisch.
Wie leicht oder schwer fällt es dir, ausreichend zu essen? Weil du hast ja schon echt krasses Volumen. Also Volumen, Trainingsvolumen.
Körpervolumen.
Nee. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du kein krasses Körpervolumen hast.
Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich eigentlich echt viel esse. Ja. Also ich bin... Also dass ich heute Müsli gegessen habe, das kommt nicht so oft vor. Ich esse meistens... Also ich mag es deftig zu essen und warm zu essen. Deswegen mache ich mir meistens abends ein bisschen mehr, dass ich das frühstücken kann.
Ja.
Dann tun wir mittags kochen und abends kochen wir auch nochmal. Also wir essen eigentlich nur warm und immer Hauptmahlzeiten.
Ja, okay. Ja. Also dann isst du quasi zweimal das Gleiche, einmal abends und dann morgens nochmal das Gleiche oder den Rest.
Ja, wenn es so passt, genau.
Ja, okay. Was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
So frisch, wie es irgendwie geht. Also wenig Zusatzstoffe, wenig Fertiggerichte. Und ansonsten, man darf nie das Gefühl haben, auf irgendwas verzichten zu müssen. Also man darf auch mal Schoki essen, man darf auch mal Gummibärchen essen.
Man darf aber auch nur mal vegane was Gummibärchen.
Essen. Klar.
Was hast du da für einen Tipp?
Gummibärchen?
Ja.
Katjes.
Katjes.
Ja, ganz klassisch. Was auch gut schmeckt, ist die Ritter Sport Schokolade, die vegane. Da gibt es so Salted Caramel.
Ja.
Finde ich ganz gut.
Ja. Ja. Sehr gut. Dann hast du es jetzt gleich geschafft. Die letzte Frage lautet: Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen. Also außer getrocknete Bananenchips.
Da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und da ist mir wirklich gar nicht so wirklich was eingefallen.
Hast du keinen Kindheitsessen?
Nee, nicht wirklich. Wo ich 10 war, habe ich zu meinen Eltern gesagt, hey, ich esse kein Fleisch mehr.
Mhm. Und wie damals, kam das?
Gegenüber von uns wurden Tiere gehalten. Ja. Und ich habe es einmal gesehen und dachte so, boah, nee, das kannst du nicht bringen.
Okay.
Und dann dachten alle immer so, ja, das ist nur eine Phase. Das ist ein kleines 10-jähriges Mädchen. Und ich war aber so, nee, ich will das nicht mehr. Und meine Mama hat es dann immer so ein bisschen probiert, so mit Maultaschen, ja, das sind vegetarische. Und ich habe dann immer aus dem gelben Sack habe ich dann geguckt, ob es wirklich vegetarische waren.
Oh,
und damals war das aber so eine Zeit, wo man, da gab es noch, also vegan war da ja noch gar nicht.
Ja.
Und auch vegetarisch war es so, oh Kind, du brauchst es, du brauchst Fleisch zum Wachsen und das ist ungesund, kein Fleisch zu essen. Und ansonsten habe ich aber gar nicht so das Gericht, vielleicht auch, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie auf irgendwas verzichte. Ich, keine Ahnung.
Ja.
Es gab bei uns, es gab so einen Schrank, da waren alle Süßis drin. Das war der Schleckschrank.
Den kennt jeder.
Genau. Und wir durften schon viel Süßes essen, aber jetzt halt nicht tütenweise in uns reinstopfen.
Ja.
Und dieser Schrank war richtig laut, wenn man den aufgemacht hat.
Das war der Alarm,
genau,
die Sicherung.
Genau. Und dann ist er immer an diesen Schrank gegangen, hat ihn ganz vorsichtig aufgemacht, dass er sich was Süßes rausholen konnte, ohne dass es jemand mitbekommt. Und dann so der Klassiker, man lässt ein Gummibärchen noch drin, dass man die Tüte nicht wegbringen muss.
Ah so, ja, sehr smart.
Genau.
Sehr smart. Ja gut, es kann ja auch eine Kindheitserinnerung in Bezug auf die Ernährung sein. Und von daher würde ich diese Antwort einfach mal gelten lassen. Ich sage immer ganz beispielhaft bei mir, und wir waren ab und zu mal mittags alleine zu Hause. Und wenn das der Fall war, dann sind meine Schwester und ich eigentlich, wir haben uns dann immer auf dem Rückweg, sind wir uns begegnet von der Schule, weil man ist nicht zusammengelaufen, sondern irgendwann, wenn die Freunde weg waren, dann konnte man sich mit seiner Schwester unterhalten. Und dann sind wir eigentlich immer straight in den Supermarkt gegangen und haben uns Kräuterbaguette gekauft.
Ah ja, geil. Ja, Kräuterbutterbaguette.
Ja, das ist so meine Kindheitserinnerung. Und die Apfelküchle von Oma.
Aber wieso erinnert dich das an Kindheit? Isst du das jetzt nicht mehr?
Nee.
Warum nicht? Gibt es auch in vegan?
Ja, aber es ist jetzt, also das ist jetzt zum Beispiel nichts, was ich vermisse.
Okay.
Und auch Apfelküchle, ich liebe Äpfel. Ich esse jeden Tag 1 bis 2 Äpfel, aber halt nicht in Teig ausgebacken und frittiert. Ich finde es eh ganz abstrus, was man manchmal isst.
Ja.
Also, aber das ist dann ein anderes Thema.
Ja.
Marika, vielen lieben Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Auch danke, dass du mir hier diese wunderschöne Runde auf deinem Balinger Berg gezeigt hast.
Ja.
Ich war noch nie hier oben. Alles richtig schön. Also komm mal nach Balingen. Wenn ihr Laufschuhe kauft, dann könnt ihr das gleich mit einem richtig schönen Spaziergang verbinden. Ansonsten habt einen richtig guten Start in die neue Woche. Unser Podcast kommt ja immer montags. Und ja, wenn ihr jetzt motiviert seid, dann schnürt selber die Laufschuhe oder macht es mit der Running Crew. Natürlich hört ihr uns überall, wo es Podcasts gibt und dürft auch dort überall eine Bewertung hinterlassen. Das freut Marika und mich ganz besonders. Und dann hat wie immer der Gast das letzte Wort in dieser Sendung. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao, dein Tim.
Oh wow, ich wusste nicht, dass ich das letzte Wort habe. Ich danke dir für deine Zeit. Und wenn du jetzt Bock hast, mit Laufen anzufangen, dann will nicht zu schnell zu viel. Fang langsam an, setz dir kleine Ziele. Und für alle den Tipp mit dem Erfolgstagebuch würde ich wirklich machen. Das finde ich persönlich einfach der Gamechanger. Genau. Ganz viel Spaß bei euren nächsten Lauftrainings.
Got it on your block with that thing, about to let it go.